Testosteron ist ja vor allen Dingen auch als Sexualhormon bekannt. Es ist aber doch so, dass es darauf nicht reduziert werden darf, da es doch sehr viel mehr Funktionen als das hat.
So ist Testosteron zum Beispiel in der Pubertät für junge Männer wichtig, dass sich ihren Körper entwickelt, Haar und Bart wächst und sich Geschlechtsorgane ausreifen kann. Aber eben nicht nur. Zum Beispiel das Hirn braucht nämlich auch Testosteron. Also reden wir mit meinem Experten über das Hormon.
Mein Name ist David Zimmermann, ich bin Facharzt für Urologie. In den letzten Jahren habe ich mich dann neben der rein urologischen Tätigkeit mehr und mehr auch mit andrologischen Fragestellungen befasst und mich auch in diesem Gebiet spezialisiert.
Hallo und herzlich willkommen zu «Hallo Gesundheit», der Podcast von CSS. Ich bin der Peter und gehe auf einen Spaziergang mit Menschen, die ein Erlebnis oder Wissenswertes zum Thema Gesundheit zu erzählen haben, wie eben der Dr. David Zimmermann. Als Androlog beschäftigt er sich mit den Fortpflanzungsfunktionen von einem Mann und was ist, wenn nur alles so klappt, wie man es gerne hätte. Ein grosser Punkt in seinem Fachgebiet sind eben unter anderem die Hormone, genauer gesagt das Testosteron. Auf einem Spaziergang zu Zürich auf der Werdinsel rede ich mit ihm über Testosteron, was das für ein Hormon ist, was, wenn man zu wenig hat, und klären noch die Frage, ob Männer einen Hormonzyklus haben, ganz ähnlich wie Frauen. Zuerst aber klären wir, was genau das er in seinem Berufsalltag macht.
Ich meine, die großen Themengebiete, vereinfacht gesagt, der Androgynie sind im Grunde genommen die Hormonstörungen, also Stichwort Testosteronmangel. Dann die Sexualfunktionsstörungen. Da ist natürlich allen voran die Erektionsstörung des Mannes. Und eine weitere große Thematik ist der Kinderwunsch, also die Fruchtbarkeit des Mannes.
David, es geht in dieser Episode vom CSS-Podcast «Hallo Gesundheit» um einen männlichen Zyklus. Wir haben 3 Episoden zum Zyklus der Frau gemacht. Jetzt wäre der Mann dran. Vorneweg, gibt es einen männlichen Zyklus, der vergleichbar ist mit dem von einer Frau?
Das ist eine Frage, die tatsächlich häufig gestellt wird. Ich muss die Frage mit Nein beantworten. Es ist so, dass natürlich bei der Frau, kann man sich jetzt unterschiedliche Zyklen anschauen. Ich meine, es gibt zum einen den Monatszyklus, zum anderen wird aber eben häufig auch über die Wechseljahre gesprochen. Wie gesagt, meines Erachtens gibt es da beim Mann nichts Vergleichbares. Bei den Frauen ist ja beispielsweise sind die Wechseljahre etwas, was in jedem Fall eintritt und relativ plötzlich eintritt und dann auch entsprechende Symptome verursacht. Beim Mann wird immer wieder erwähnt, dass der Testosteronspiegel im Laufe des Lebens auch zu einem gewissen Maß sinken kann. Im Grunde genommen ist es aber so, dass bei einem gesunden Mann der Testosteronspiegel doch relativ stabil über die Jahre bleibt und eben nicht zwingend Beschwerden verursachen muss.
Ja, jetzt gibt es Forscher oder Studien, die dann sagen, ja, okay, es gibt so einen Tagesrhythmus beim Mann. Der Testosteronspiegel, der sich im Laufe des Tages abbaut und wieder aufbaut. Was passiert da in unserem Körper?
Ja, also diese tageszeitlichen Schwankungen, die sind gut belegt. Das stimmt. Man muss sich das so vorstellen, dass im Grunde genommen beim Mann der Testosteronspiegel am Morgen am höchsten ist. Also da steigt der Testosteronspiegel. Was dazu natürlich auch irgendwo führt und hilfreich ist, dass der Mann quasi gut und mit entsprechend Energie auch in den Tag starten kann. Im Laufe des Tages dann, über den Mittag, sinken die Spiegel wieder langsam ab, sodass der Mann vielleicht dann mittags eventuell vielleicht ein bisschen ausgeglichener ist, aber immer noch genug Energie hat, um den Tag zu Ende zu bringen. Und am Abend stellen sich dann im Vergleich zu morgens halt tiefere Testosteronspiegel ein. Also der Mann kommt zur Ruhe, stellt sich so ein bisschen auf die Nachtruhe ein. Und am nächsten Tag geht es im Grunde genommen wieder so los. Also diese tageszeitlichen Schwankungen, Veränderungen oder auch zirkadiane Rhythmik genannt, die gibt es in der Tat beim Testosteron.
Ja. Reden wir über das Hormon Testosteron, umgangssprachlich auch das Männerhormon. Wird da im Zusammenhang mit der besonders männlichen Sachen gebraucht und so. Aber was ist das eigentlich genau und für was braucht man das?
Ja, genau. Testosteron ist ja vor allen Dingen auch als Sexualhormon bekannt. Es ist aber doch so, dass es darauf nicht reduziert werden darf, da es doch sehr viel mehr Funktionen als das hat. Zum einen natürlich, allen voran, das ist eben bekannt, hat es eine wichtige Funktion für die Libido, also die die sexuelle Aktivität, für die Potenz, also die Erektionsfähigkeit des Mannes. Aber eben ist es auch sehr wichtig, beispielsweise in der Pubertät, beim heranwachsenden Mann, verursacht das Testosteron, also der Anstieg des Testosterons, dann die Ausbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale. Darunter versteht man dann Zunahme der Körperbehaarung, Wachstum der Geschlechtsorgane, Penis, Hoden werden größer und eben auch Veränderung von der Körperkonstitution, Muskelmasse nimmt zu, der Stimmbruch kann eintreten, die Spermaproduktion wird vorangetrieben. Diese Dinge sind sehr wichtig eben in der Pubertät. Dann können wir weiterschauen, sind aber auch noch viele andere Organsysteme betroffen. Beispielsweise ist es ein wichtiger Regulator auch für den Fett- und für den Blutzuckerstoffwechsel, für Muskelaufbau. Außerdem sorgt es auch dafür, dass unsere Knochen stabil sind, also die Knochendichte unterstützt es. Und dann darf man noch nicht vergessen, hat es wichtige Funktionen für die Kognition, also allgemein auch Stimmungslage des Mannes, Energielevel, Vitalität, Motivation, Konzentrationsfähigkeit. Also all diese Dinge werden doch auch durch das Testosteron beeinflusst.
Haben wir auch nicht Testosteron?
Nein, Frauen haben auch Testosteron, allerdings zu einem deutlich geringeren Maß. Da spielen dann eben wieder andere Hormone auch noch eine größere Rolle als beim Mann. Aber genauso wie die Frau auch Testosteron hat, hat der Mann auch Östradiol beispielsweise.
Jetzt, du hast es gesagt, Testosteron ist ein sehr wichtiges Hormon für einen Mann. Es geht um Sexualität, es geht um die Entwicklung des Körpers, es geht aber auch um kognitive Fähigkeiten. Was ist, wenn man zu wenig Testosteron hat?
Das sind genau die Thematik, weshalb dann viele Männer eben in meine Sprechstunde kommen. Bei eben Verdacht auf einen Testosteronmangel. Im Grunde genommen, was passiert da? Klassischerweise berichten die Patienten von nachlassender Sexualfunktion. Also sie haben keine Lust mehr auf Geschlechtsverkehr. Sie haben Probleme, Erektionen zu bekommen. Aber dann eben auch so Dinge wie Tagesmüdigkeit, Abgeschlagenheit. Es fällt ihnen schwer, den Tag wirklich zu beginnen und auch im Grunde genommen vernünftig zu Ende zu bringen. Sie berichten, dass sie abends sehr viel abgeschlagener sind. Eine Sache, die auch oft erzählt wird, ist, dass Körpergewicht zunimmt, obwohl eigentlich nichts am Lebensstil verändert wurde. Man bewegt sich genau gleich viel, isst das Gleiche, aber man hat Probleme, das Gewicht zu halten. Das sind so diese Dinge, was die Männer belastet und weshalb sie dann eben die Sprechstunde kommen, um eben weitere Abklärung durchzuführen.
Ja. Es sind aber so ein Stück weit, eben, es gibt einen Tagesrhythmus, so ein bisschen Schwankungen sind ja normal eigentlich auch. Ab wann brauche ich ärztliche Hilfe? Also gibt es da irgendwie wie eine Grenze, wo man muss sagen, okay, jetzt...
Ja, ich denke, man muss gewisse Symptome einfach auch über eine gewisse Zeit haben. Also nicht jede Müdigkeit, nicht jede Abgeschlagenheit, auch nicht jedes Nachlassen der Potenz mal situationsbedingt bei Stressfaktoren muss gleich eine Hormonstörung sein, sondern man muss eben gewissen Leidensdruck, gewisse Symptome über einen gewissen Zeitraum haben. Und natürlich darf nicht vergessen werden, dass natürlich andere Faktoren wie Lebensstil, wie berufliche Belastung eben auch den Mann müde machen kann und auch negative Einfluss haben kann auf Sexualfunktionen. Aber wenn sich da eben wirklich relevant für die Männer was verändert, dann ist es natürlich auch Quatsch, das immer nur auf Stress oder so herunterzubrechen, sondern da muss man die Männer auch darin motivieren, auch mal in die Sprechstunde zu kommen und Abklärung zu machen. Man muss ja sagen, die Abklärung ist relativ einfach. Ne? Es sind Blutentnahmen erstmal, um zu schauen, müssen wir hier tiefer schauen oder eben nicht.
Und wie sieht das bei dir in der Praxis aus? Mit was für Sorgen und Ängsten kommen die Patienten zu dir? Ich kann mir vorstellen, dass das auch beängstigend kann sein, eben wenn dann der Körper auf einmal nur so funktioniert, wie man sich das gewöhnt ist.
Ja, auf jeden Fall. Also die Männer kommen zum Teil mit erheblichem Leidensdruck und schildern auch Ängste, ihren beruflichen Anforderungen nicht mehr gerecht zu werden. Sie berichten von Konflikten in der Ehe, in der Partnerschaft, Stichwort Sexualfunktionsstörung. Das sind Themen, die natürlich auch zum einen den Betroffenen belasten, aber eben auch sehr viel weitreichendere Folgen haben können, nämlich eben die Beziehung belasten und auch belastend sein können für die Partnerin. Und das sind so Ängste, die Patienten schildern, auch dass sie eben das Gefühl haben, sie schaffen eben die Arbeit nicht mehr so wie früher, haben vielleicht Angst, ihren Job deswegen zu verlieren, fühlen sich depressiv, das sind so diese Ängste, die Patienten haben.
Erlebst du vielleicht auch, dass man eher zu spät kommt? Also, dass eben der Leidensdruck wirklich sehr gross ist, weil man das Gefühl hat, ich habe das schon und ich schaffe das schon und das ist jetzt einfach ein bisschen Stress. Und
es gibt solche und solche. Ich meine, man hat genauso die Patienten, wo man das Gefühl hat, man muss so ein bisschen auch deeskalieren und die Patienten so ein bisschen beruhigen, dass man jetzt noch nicht unbedingt von schweren Störungen ausgehen muss, weil die ganze Thematik eben noch nicht so lange läuft und weil wirklich besondere Lebenssituationen bestehen, meinetwegen neuer Job, extreme berufliche Belastung dadurch. Es gibt dann aber auch wieder natürlich die Patienten, wo man das Gefühl hat, okay, die schlagen sich schon sehr lange mit der Thematik rum. Ne? Also ich habe durchaus Patienten, die jahrelang Sexualfunktionsstörungen haben und noch nie wirklich einen Testosteronwert bestimmt bekommen haben. Ne? Und da denke ich schon manchmal, ja, da hätte man früher schalten können oder hätte man als betreuender Arzt eben auch früher mal sagen können, okay, eine Blutentnahme ist jetzt nicht so wild, ne? Das ist nicht sehr invasiv, das kann man gut mal machen. Das ist schon so, aber das erlebe ich ganz unterschiedlich.
Wenn man einen Kinderwunsch hat, hat Testosteron einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit von einem Mann. Es kann so sein, dass es darum vielleicht kein Kind gibt, obwohl man einen starken Kinderwunsch hat.
Also in der Kinderwunschabklärung bei Störung der Fruchtbarkeit und eben ungenügender Spermienqualität ist es durchaus indiziert, auch Hormonlevel zu kontrollieren und unter anderem eben da auch das Testosteron. Ich denke, es ist jetzt nicht ständig so, dass die Fruchtbarkeitsproblematik ausschließlich durch das Testosteron verursacht wurde, aber es ist Tatsache, dass für die Spermienproduktion Testosteron schon auch relevant ist. Ne? Man spricht immer von dem intratestikulären, also von dem Testosteron, was eben auch im Hoden ist, dass dieses eben auch wichtig ist für die Spermienreifung, für die Spermienproduktion. Und ich habe durchaus manchmal Patienten, die haben sehr, sehr wenige Spermien, also haben eine große Einschränkung der Fruchtbarkeit und haben gleichzeitig halt auch wirklich einen Testosteronmangel. Ne? Und was man da dann auf jeden Fall empfiehlt, ist, dass man diesen Mangel im Grunde genommen auch mal ausgleicht, mit der Hoffnung, dann einen positiven Effekt auch auf die Spermienproduktion zu haben. Ne? Es ist nicht immer so, dass dann das Problem komplett gelöst ist, aber es kann durchaus Verbesserungen bringen und ist durchaus sinnvoll. Man muss dann nur aufpassen in diesen Fällen, das nur als Anmerkung am Rande, dass man diesen Patienten mit Kinderwunsch kein Testosteron zuführen darf, weil Testosteron als Medikament zugeführt hemmt die Spermienproduktion. Man muss da andere Wege gehen, es gibt andere Hormone, die dann quasi die Eigenproduktion der Testosteronproduktion im Hoden quasi anregt.
Warum ist das so, dass künstlich zugefügt die Spermienproduktion hemmt?
Es ist so, dass die Testosteronproduktion im Hoden und auch die Spermienproduktion kontrolliert werden, auch durch die sogenannten Regulationshormone der Hypophyse, die sogenannten Gonadotropine. Ich denke, es ist nicht so wichtig, wie die einzelnen da heißen, aber das sind im Grunde genommen zwei Hormone, die immer quasi mit einem gewissen Regelkreis auch Verbindung mit dem Hoden stehen. Und wenn man jetzt Testosteron zuführt, dann merkt der Körper, okay, im Grunde muss er nicht selbst Testosteron produzieren und fährt quasi diese Stimulationshormone nach unten. Also die werden herabgefahren, weil eben keine Eigenproduktion notwendig ist, weil das Testosteron ja zugeführt wird. Ungünstigerweise passiert es dann aber auch für das Regulationshormon, welches eben die Spermienproduktion vorantreibt. Und dadurch fehlt den Zellen im Hoden die Stimulation zur Produktion.
Jetzt, du hast es angetönt, eben, man kann, oder du hast es gesagt, man kann künstlich Testosteron zufügen. Wie hilfst du Männern mit zu wenig Testosteron? Was gibt es da für Möglichkeiten für Therapien oder Medikamente?
Da gibt es im Grunde genommen unterschiedliche Optionen. Es gibt zum einen die sogenannten Testosteron-Gels, also die über die Haut aufgetragen werden, jeden Tag am Morgen. Und dann eben dafür sorgen, dass der Testosteronspiegel morgens eben auch einen sogenannten Peak erreichen und dann über den Tag wieder abfallen, sodass man dann am nächsten Morgen wieder das Gel aufträgt. Und dann gibt es aber auch andererseits noch die Testosteronspritzen, die in den Muskel, in der Regel dann von der jeweiligen medizinischen Fachkraft appliziert wird. Und das sind sogenannte Testosteron-Depots. Da wird dann quasi kontinuierlich im gewissen Rhythmus dann das Testosteron aus diesem Depot in das Blut abgegeben. Und diese Injektionen müssen in aller Regel so im 12-Wochen-Rhythmus appliziert werden. Ja, es gibt da auch noch andere Präparate, die einen kürzeren Rhythmus haben, aber die vom Prinzip her gleich sind. Ja.
Wenn man nach Testosteronmangel im Internet sucht, kommt man auf ganz viele verschiedene dubiose und weniger dubiose Seiten, wo es ganz viele verschiedene Tabletten und Pillen und Medikamente gibt. Ist das etwas, wo ratsam ist, so Medikamente einzunehmen?
Nein, da rate ich ganz klar ab. Der Schwarzmarkt in diesem Bereich ist extrem hoch. Und das Problem ist einfach, dass man nicht genau immer sagen kann, was dann wirklich in dem Präparat ist, ob das wirklich in der gleichen Dosis ist, wie es auf der Packung eben angezeigt ist. Das sind dann Dinge, die, wo man sich im Grunde genommen einer gewissen Willkür aussetzt und die man absolut nicht empfehlen darf. Ne? Und außerdem sollte überhaupt auch jede Testosteronersatztherapie, sei es über Spritzen, sei es über Gel, auch medizinisch indiziert und auch kontrolliert werden.
Ne? Warum ist genau in dem Bereich der Schwarzmarkt so groß?
Ich denke, es hat damit zu tun, dass das Bewusstsein bezüglich dieser Thematik einfach größer geworden ist. Man kann mehr auch in den Medien darüber lesen. Ein großer Bereich, wo sicherlich Testosteron eben häufig auch auf dem Schwarzmarkt gekauft wird, ist sicherlich die Fitnessszene. Ne? Und das ist natürlich was die Leistungsfähigkeit steigert. Zum anderen haben aber auch viele Menschen das Bedürfnis, irgendwo ihre Leistungsfähigkeit, ihr Energielevel auch gleichermaßen über das ganze Leben halten zu können. Ne? Das ist irgendwie auch immer die Frage des Alterns. Ne? Was kann ich tun, um gesund, um leistungsfähig zu bleiben? Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es irgendwo auch normale Prozesse sind, dass man vielleicht mit 50, 60 nicht mehr in jeder Lebenslage so leistungsfähig ist wie mit 30, jetzt zum Beispiel bei sportlichen Aktivitäten. Ne? Aber natürlich ist es zum Teil halt der Wunsch der Patienten. Und da kommt dann immer mal eben auch die Frage, habe ich denn einen Testosteronmangel? Ich bin weniger leistungsfähig als früher. Und da ist natürlich nicht immer so, dass man das bestätigen kann.
Jetzt haben wir viel über Testosteronmangel geredet. Gibt es umgekehrt, gibt es, dass man zu viel Testosteron hat?
Das gibt es auch. Aber das sind jetzt Krankheitsbilder, die ich sehr viel weniger in der Sprechstunde sehe. Ich meine, das Erste, wenn man einen erhöhten Testosteronwert sieht, ist natürlich eine eingehende Anamnese und Befragung des Patienten. Allen voran, ob eben zum Beispiel Testosteronprodukte doch genommen werden, ne, selbst ohne medizinische Indikation. Das wäre im Grunde genommen der plausibelste Grund. Und dann gibt es aber natürlich schon noch seltenere Erkrankungen. Da kann ich jetzt sicherlich nicht alle aufführen, aber es gibt seltene Hodentumore, die vermehrt dann Testosteron produzieren und daraus dann eben ein erhöhter Testosteronspiegel resultieren kann. Symptome sind ganz unterschiedlich. Es gibt zum einen kann es natürlich die Stimmung verändern, die Reizbarkeit erhöhen. Es gibt auch die Fälle, wo im Grunde genommen Haare eher ausfallen oder eben Akne entsteht. Auch Brustwachstum, ne? Das liegt daran, dass eben aus Testosteron ja auch Östradiol gebildet wird und dann eben durch die hohen Werte eben dieses weibliche Hormon steigt und das eben zum Beispiel zur Brustbildung führen kann. Das sind so Dinge, aber insgesamt sind das eher seltene Fälle in der andrologischen Sprechstunde.
Kann ich ohne Präparat, ohne medizinische Begleitung meinen Hormonhaushalt beeinflussen durch mein Verhalten? Also ist es auf der einen Seite zum Beispiel, wenn man Sport macht, steigt der Testosteronspiegel. Wenn ich zu viel Sport mache, steigt er dann auch, oder eben, wenn ich nichts mache, bleibt er immer tief. Also
ja, im Grunde genommen ist da am wichtigsten, dass man irgendwo auch einen gesunden Lebensstil führt. Allen voran eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige körperliche Aktivität. Körpergewicht ist ein ganz wichtiger Faktor. Es gibt durchaus Faktoren wie zum Beispiel Übergewicht, die eben häufig einhergehen mit einem Testosteronmangel. Das hat damit zu tun, dass einfach das Fettgewebe im Grunde genommen der Feind des Testosterons ist. Da Fettgewebe werden viele Stoffe gebildet, die die Testosteronproduktion negativ beeinflussen können. Deswegen kann es auch einen erheblichen Unterschied machen, wenn jemand eben übergewichtig ist und 20 Kilo abnimmt durch ausgewogene Ernährung, durch sportliche Aktivität. Das kann den Hormonstatus relativ gut auch dann wieder verbessern. Also insgesamt eben ist da die allgemeine Empfehlung tatsächlich, dass man eben da einen gesunden Lebensstil führt. Ganz wichtig auch ist, dass man sich Ruhephasen und Entspannungsphasen auch gönnt, weil ständiger Stress, ständige Belastung kann eben auch negative Faktoren auf die Hormonproduktion, eben auf die Testosteronproduktion haben. Deswegen gerade so in den Zeiten, so eine Leistungsgesellschaft, wo man immer viel bringen muss, muss man eben auch darauf achten, dass man dann entsprechende Ruhephasen auch hat.
Und was für einen Einfluss hat zum Beispiel Alkohol auf den Hormonhaushalt?
Ich denke, in Bezug auf Alkohol kommt es tatsächlich auch auf das Maß an, wie so oft im Leben. Ich denke nicht, dass man jedem Patienten Alkohol komplett verbieten muss. Aber natürlich, wenn man regelmäßiger Alkohol in größeren Mengen trinkt, dann hat das definitiv auch einen negativen Einfluss, zum Beispiel auch auf die Hormonsituation, auf die Testosteronwerte. Es ist ja auch nicht nur so, dass Alkohol jetzt einfach per se direkt das Testosteronlevel senkt. Aber man muss sich vorstellen, Alkohol geht natürlich auch mit anderen Negativfaktoren einher, wie zum Beispiel vielleicht Gewichtszunahme, vielleicht weniger körperliche Aktivität. Jedenfalls langfristig können dadurch auch Dinge entstehen, wie zum Beispiel Übergewicht, die dann wiederum über das Übergewicht den Testosteronmangel auch noch vorantreiben.
Jetzt haben wir den Eingang gesagt, es gibt ja so eine Tagesschwankung, es baut sich am Morgen auf, baut sich direkt der Abend ab. Gibt es Leute, die das mehr spüren als andere? Dass man vielleicht wirklich am Abend ganz platt ist und am Morgen völlig überdreht?
Also zumindest ist es nichts, was ständig in der Sprechstunde geschildert wird von den Patienten. Man muss sagen, es gibt ja auch natürlicherweise den Tages-Nacht-Rhythmus bei Menschen, nicht nur bei Menschen, aber eben den gibt es. Und daraus resultiert natürlich auch, dass wenn man den Tag durchlebt, mit der Arbeit, mit Familie, dass man am Abend im Grunde genommen natürlich auch irgendwo müde sein darf durch das, was man halt am Tag geleistet hat. Ich denke, auch hier ist einfach wichtig zu erfragen, wie ausgeprägt das ist. Es gibt einfach Männer, die kommen in die Sprechstunde und sagen auch, dass sie abends müder sind als früher. Aber eben, sie vergleichen es eben mit vorherigen Situationen und sagen, die Tagesmüdigkeit ist einfach ausgeprägter als sonst. Sie können ihren Kindern nichts mehr vorlesen, sie schlafen direkt ein, sie sind wirklich erschöpft. Und das sind dann eher so Situationen, wo man vielleicht auch mal überlegen muss, gibt es hier ein Hormonproblem? Andererseits können es natürlich trotzdem auch mal Lifestyle-Faktoren sein. Ne? Ich habe ein häufiges Phänomen, was häufig geschildert wird, ist eben, dass Männer, die sehr viel geleistet haben im Beruf und sehr viel leisten, dann auch sagen, sie haben 10 Jahre eine extrem hohe Belastung im Beruf gehabt und haben das immer gut weggesteckt und haben jetzt das Gefühl, dass sie das nicht mehr leisten können. Ne? Und ich bin da immer bereit, auch die Hormone anzuschauen, aber erfahrungsgemäß ist da halt nicht immer nur der Hormonspiegel der entscheidende Faktor, sondern es kann natürlich einfach auch irgendwo bedingt sein durch die jahrelange Höchstbelastung. Ne?
Ja. Macht es umgekehrt oder ist es vielleicht auch, es ist auch vielleicht eine Lifestyle-Erscheinung, man ist am Abend noch unterwegs, man ist am Abend noch bereit, man muss am Abend noch fit sein. Ist es vielleicht auch einfach umgekehrt gescheit, dass man halt einfach seinen Tagesrhythmus eher seinen Hormonen anpasst? Halt, dass man halt eben am Abend nicht mehr nur viel macht, sowieso nicht.
Genau, das wäre im Grunde genommen eine Taktik. Ich glaube, das wird unterbewusst halt auch so gemacht. Im Endeffekt gibt es ja auch Menschen, die beispielsweise sagen, sie sind Morgenmuffel. Ich meine, jetzt kann man auch fragen, wie erklärt man sich das? Im Grunde genommen geht doch der Testosteronwert bei denen hoch. Warum sind sie Morgenmuffel und sagen dann aber andersrum, sie sind extrem effektiv abends? Ne? Also das zeigt auch wieder nur, dass halt die Hormone doch nicht immer nur alles begründen können. Ne? Es gibt eben trotzdem auch wenn der Testosteronwert steigt, gibt es halt auch die morgens schwer in Gang kommen, ne? Und abends extrem effektiv sind. Und ich denke, der abends extrem effektiv ist und morgens eben nicht, der wird seine Aktivität halt entsprechend umstellen.
Darf ich dir zu der Recherche, zu dem Gespräch gelesen, dass es offenbar Paar gibt, die schon länger zusammen sind und auch einen starken Kinderwunsch haben, dass sich dort der Testosteronhaushalt oder der Testosteronspiegel vom Mann am Zyklus von seiner Partnerin anpasst, so dass er ein Testosteron hoch hat während ihrer fruchtbaren Tage, also er fruchtbarer oder besonders fruchtbar ist. Kann das Kann das sein? Und was spielt da eine Rolle? Warum passen sich allenfalls vielleicht Hormonhaushalt von einem Paar an?
Also mir ist nicht bekannt, dass der Testosteronwert des Mannes jetzt relevant sich verändert in Abhängigkeit des Zyklus der Frau. Wo es immer wieder Untersuchungen gibt, sind so Dinge wie zum Beispiel Pheromone, die eventuell eine Rolle spielen, wenn es darum geht, dass ein Paar um die fruchtbaren Tage herum eben sexuell aktiver wird. Ich meine, Pheromone, was sind das? Das ist im Grunde genommen, vereinfacht gesagt, Duftstoffe, die von einem Individuum unbewusst abgegeben werden und eine gewisse Wirkung bei einem anderen Individuum haben. Und da mag es gewisse Untersuchungen geben, beispielsweise, dass die Achselschweißdrüsen des Mannes, dass da gewisse Pheromone produziert werden, die quasi den Menstruationszyklus der Frau synchronisieren, was dann dazu führt, dass diese Duftstoffe im Grunde genommen von der Frau zu Zeiten des Eisprungs als angenehm empfunden wird. Und ich meine, das soll dann quasi das Paar dazu bringen, dass es halt sexuell aktiver wird zu diesem Zeitpunkt. Ich meine, man kann sich das irgendwo schon gut vorstellen, das wäre ein guter Trick oder das ist ein guter Trick von der Evolution, um die Geburtenrate und die Reproduktion hochzuhalten. Ich denke nicht, dass da wissenschaftlich alles geklärt ist, aber das ist ein spannendes Thema, definitiv.
Sagt der Dr. David Zimmermann und dann ist die Episode auch schon fast wieder vorbei. Aber noch nicht ganz. Weitere Folgen von «Hallo Gesundheit», der Podcast von CSS, gibt es auf css.ch/podcast, Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. So, und Schlusswort gehört dem David Zimmermann mit einem allgemeinen Tipp, wie man gut zu seinem Hormonhaushalt schaut.
Das Beste, was man für seine Hormone machen kann, ist im Grunde genommen ein gesunder Lebensstil. Und dazu gehören eben Dinge wie eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige körperliche Aktivität, aber eben auch Ruhephasen, Entspannung, dass man eben da dem Körper auch immer mal Zeit gibt, wieder zu regenerieren. Das sind im Grunde allgemeine Dinge, die halt auch insgesamt die Gesundheit fördern. Es führt im Idealfall zu einem gesunden Körpergewicht, es hält auch kognitiv die Männer fit und das insgesamt, denke ich, führt dann am Ende auch sicherlich dazu, dass man weniger wahrscheinlich ein hormonelles Problem bekommt.